Der Traum vom Eigenheim, der ist für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, 2024 schon einiges schwieriger zu realisieren, als er das in der Vergangenheit war. Denn natürlich sind zum einen die Zinsen für einen Immobilienkredit, für ein Darlehen ziemlich stark gestiegen, liegen jetzt so rund bei guten 4%, und das war vor zwei Jahren, sage ich jetzt mal, noch fast undenkbar. Und gleichzeitig sind die Preise für Häuser und Wohnungen zwar schon gesunken, aber nicht so stark gesunken, als dass man sich sagen könnte, es ist immer noch ziemlich teuer. Das ist halt eine blöde Kombination. Hohe Zinsen und ziemlich teure Preise. Ist deshalb der Traum von den eigenen vier Wänden oder auch von der Wohnung, die man vermieten möchte, komplett geplatzt? Oder was kannst du tun, dass das 2024 noch klappen kann? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mit Emil, unser ID von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, also so dieses nie wieder Miete zahlen, das ist ja, glaube ich, so ein ziemlicher Traum. Das klingt fast so gut wie nie wieder Steuern zahlen und mit den eigenen vier Wänden, da vermitteln sich halt auch jede Menge Emotionen. Aber wenn man so auf die nackten Zahlen schaut, dann sehen die halt im Moment nicht so gut aus. Aber wir haben uns in dieser Folge, glaube ich, ein bisschen was vorgenommen, ein paar Tipps zu geben, ja, wie es für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, halt doch klappen kann, auch wenn es, das brauchen wir auch nicht drum herum reden, sicherlich schwer wird. Wo würdest du denn ansetzen, Emil?
Genau, also wir haben quasi so ein paar Schritte vorbereitet, was du checken kannst und dann weißt du, ob es klappen kann oder nicht. Und der erste Schritt ist, das ist so, ich sag mal, die absolute Top-Priorität, möglichst viel Eigenkapital mitzubringen. Also, dass du selber möglichst viel Geld am Anfang schon mal in diese Finanzierung einbringst. Das ist vor allem deswegen so wichtig, weil, Saidi, du hast das schon angesprochen, die Zinsen sind ja gestiegen und durch diese gestiegenen Zinsen ist es halt besonders wichtig, den Baukredit klein zu halten, also möglichst klein zu halten. Ohne geht's wahrscheinlich nicht, außer du holst den Jackpot bei Wer wird Millionär oder so. Ist natürlich erfreulich, aber je nach Region reicht's ja vielleicht auch dann noch nicht und nach Größe, die du brauchst. Deswegen möglichst viel Eigenkapital, um die Zinskosten niedrig zu halten. Und da ist das Allerwichtigste, eine gute Bestandsaufnahme über alle deine Finanzen zu machen. Quasi, ich würde mal sagen, so ein Haushalts- und Vermögensbuch XXL musst du quasi anfertigen. Also wirklich alles, Konten, Tagesgeld, vielleicht ein Sparbuch, das noch irgendwo rumliegt. Du brauchst wirklich alles. Festgeld, das bald fällig wird. Hast du einen Bausparvertrag, den du vielleicht nutzen kannst? Also das Guthaben und das Darlehen, das du daraus bekommst. Hast du eine Lebensversicherung, die du verkaufen kannst? Hast du Wohnriester gemacht, das du nutzen kannst? Und das ist natürlich wieder so ein, sag ich mal, Glück oder Unglück der Geburt. In diesem Fall können vielleicht deine Eltern oder sogar Großeltern, falls sie noch leben, helfen, also mit einem Geldgeschenk, einem Grundstück, einem vorzeitigen Erbe. Und das ist für mich die kniffligste Frage. Man kann natürlich auch Aktien, Fonds oder ETF-Anteile dafür verkaufen. Saidi, wie sinnvoll ist es? Also für mich tun sich da gleich mehrere Fragen auf. Also einmal, ich spare dieses Geld ja fürs Alter. Ist es schlau, das jetzt dafür auf den Kopf zu hauen? Und was mache ich, wenn ein Minus groß oder klein aufgelaufen ist?
Also ich glaube zunächst mal, das kann ich nicht genug betonen, dass, glaube ich, immer noch viele Leute so ein bisschen in der alten Welt leben, wo es halt dann doch ab und zu mal möglich war zu sagen, naja, also die 20.000, die ich jetzt da noch auf dem Depot habe, die rechne ich jetzt in die ganze Finanzierung und in die ganze Immobiliengeschichte nicht ein, weil die sollen ja weiterlaufen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen liebgewonnen, vielleicht ist es auch so ein bisschen Spekulation, an dem man Freude hat und so weiter. Und das kannst du dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in aller Regel halt einfach schlichtweg nicht mehr leisten. Es muss alles, aber auch wirklich alles auf dem Tisch, so wie Emil das gerade gesagt hat. Da gibt es irgendwie keinen separaten Topf fürs Haus und dann einen separaten Topf für ja andere Geschichten, fürs nächste Auto. Also ich will nicht sagen, dass das nächste Auto nicht auch drin sein muss. Das muss man nämlich auch einberechnen, weil am Ende gerade mit Kindern ja ist ein Auto wahrscheinlich dann in vielen Fällen auch ziemlich wichtig und notwendig. Und wenn das nicht mehr geht, ja, dann muss es halt weniger Haus sein oder auch eben halt kein Haus. Also, dass es da schwierige Entscheidungen zu treffen gibt, ist es überhaupt gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht die Frage. Und jetzt sind wir schon bei dem Depot und Verkaufen, diese Geschichte. Also, grundsätzlich, glaube ich, ist es schon richtig, sich zu fragen, wie will ich den größten Teil meiner Altersvorsorge bestreiten? Mit einer Immobilie oder nicht mit einer Immobilie? Und wenn ich es mit einer Immobilie mache, naja, dann kommen wir zu den ganzen Folgen, die wir schon zum Thema Kaufen oder Mieten gehabt haben. Dann kommt es halt letztendlich, wie es so schön heißt, auf das richtige und das gute Objekt an. Das ist sicherlich heute nicht so mehr so leicht zu finden wie früher. Andererseits gehen natürlich zum Thema Kaufpreise, glaube ich, komme noch, geht vielleicht das eine oder andere Objekt auch wieder her, weil es halt dann doch vom Preis her, ich weiß nicht, Größenordnung 5, 10 oder sowas Prozent billiger jetzt mittlerweile zu haben ist. Und da gilt es dann auch hart zu verhandeln. Also zu sagen, hey, ich bin jetzt konsequent, einfach auch aus der Familiensituation und weil das rundherum alles passt, ich setze meinen Plan, meine Altersvorsorge auf die eigene Immobilie, dann kann man auch das Depot dafür auflösen. Ganz klar. Ja. Und ich, wenn man jetzt sich den Markt anschaut, dann, solange wir jetzt über Standard-ETFs und so weiter reden, wird es bei den meisten Gott sei Dank auch darauf rauslaufen, dass die jetzt nicht mit zu großen Verlusten kaufen müssen. Ja. Aber, oder sagen wir es noch deutlich, bevor du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lang an 5% Verlust in deinem Depot rumknabberst und sagst, ah, das muss ich jetzt erstmal warten, bis das wieder sich erholt hat und dann kann ich über ein Haus nachdenken. Nee. Also das ist definitiv die falsche Herangehensweise, ja, weil am Ende spielen diese 5% Verlust jetzt, wo du wahrscheinlich noch jung bist, keine große Rolle, muss man deutlich sagen, dann ist es wichtiger, sich davon zu lösen und dem allgemeinen Lebensplan zu folgen, dann kann ich das auch mal auflösen. Aber andererseits muss man sich halt auch sicher sein, dass der ganze Immobilienplan klappt, aber wenn sich dann irgendwie am Ende rausstellt, es ist einfach nicht drin, wir finden nicht das Richtige und was weiß ich alles, dann wäre es natürlich besser zu sagen, nee, wir gehen auf Miete und dann ist es natürlich auch wichtig, an dem Depot weiterzuarbeiten und da auch den Verlust auszusitzen und auf die Zukunft zu bauen. Ein Punkt will ich von dir, Emil, noch aufgreifen. Ja, die Familie und es sind in vielen Fällen dann wahrscheinlich die Eltern. Das ist natürlich nochmal ein größeres Thema. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren schon bei vielen Leuten sowieso ein Thema, weil sie sich sonst die Kaufpreise gar nicht haben leisten können. Aber aus der Kombination hoher Rate für den Kredit an die Bank und nicht so stark krass gesunkene Preise ist es halt total wichtig, mit den Eltern dann auch das Gespräch zu führen. Das, glaube ich, in vielen Fällen, sind wir wieder bei der psychologischen Komponente, nicht einfach zu führen ist, weil da geht es dann um das Thema vorgezogenes Erbe und dann muss man auch drüber reden, ja, wie läuft dann der Ausgleich mit eventuellen Geschwistern und so weiter. Ganz schwieriges Gespräch, aber wenn es halt um den eigenen Lebenstraum geht und auch um darum, zum Beispiel für die Kinder halt genug Platz zu schaffen, der sonst nicht verfunden worden ist, dann ist es einfach total wichtig, da innerhalb der Familie die Karten auf den Tisch zu legen.
Aber auch, weil du auch gesagt hast, man muss da wirklich quasi jetzt alles aus dem Tresor holen. Man sollte sich wahrscheinlich auch mental darauf einstellen, dass das schon auch, das ist natürlich ein Traum, aber es wird schon auch eine stressige Verwirklichung, wenn man all in gehen muss auf eine Geldanlage, oder?
Ja, ich glaube, dass es für viele Leute sehr viel stressiger ist, deshalb, weil man halt dann auch im Schuldenberg sitzt, ja, das muss man ganz klar sagen. Das hast du aber immer. Also da hat sich an der Situation nichts geändert. Also wir sprechen jetzt so ein bisschen darüber, dass du sagst, ja, ich denke schon seit Jahren über ein Haus oder ein Eigenheim, wie auch immer, nach. Hab das halt bis jetzt nicht verwirklichen können, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt steht's eigentlich an, aber jetzt komme ich in diese ungünstige Situation rein. So, und natürlich, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, wenn man dann die große Bestandsaufnahme, den großen Schlussstrich, den großen Kassensturz gemacht hat, natürlich muss man dann noch eine ordentliche Liquiditätsreserve einberechnen. Schon allein für Notgroschen natürlich, denn darf man dafür jetzt nicht einberechnen, muss man auch ganz klar sagen, aber auch darüber hinaus. So ein Haus wird immer, immer, immer teurer, als man denkt. Insbesondere auch so Schönheitsreparaturen, die einen aber unglaublich nerven. Ja, also wenn du jetzt kaufst und dann schließt das Fenster halt da oben dann doch nicht so richtig, dann ist dir nicht aufgefallen bei der ganzen Besichtigung, dann musst du da nochmal ran. Oder du baust, ja, und dann nicht in der ganzen Situation den Garten vergessen, weil es halt irgendwie, du hast halt auch kein Lebensglück oder ziehst keine Rendite auf der emotionalen Seite raus. Wenn du in einem fertigen Haus sitzt und jetzt sagst du, ja, über den Winter ist der Garten nicht so wichtig, ja, aber nächsten Sommer will der dann nochmal gemacht werden, weil das mache ich die ganze Geschichte ja irgendwie auch. Und es ist dann uncool, wenn da draußen nur Erde liegt und weil man kein Geld hat, einen Rasen anzusehen. Und über solche Probleme redet man dann halt ganz schnell.
Wenn wir jetzt mal sagen, du hast quasi, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt dein ganzes Kapital quasi wie so ein Schwamm aus allen Dingen rausgesaugt. Unser Tipp, sammel's auf einem oder wahrscheinlich auch mehreren Tagesgeldkonten, je nachdem, wie viel es ist. Die Empfehlungen verlinken wir dir natürlich in den Shownotes. Ganz wichtig, guten Zinssatz suchen und denk dran, es aufzuteilen, weil die Einlagensicherung geht ja nur bis 100.000 Euro pro Bank und Person. Heißt aber auch, wenn ihr zum Beispiel zu zweit seid, sind es 200.000 Euro, weil ihr seid ja zwei Personen. Aber wichtig, Eigenkapital gut aufteilen, sicher ist sicher. Jetzt kommt quasi der nächste Schritt. Du musst gut planen, was du willst. Der Idi hat es schon angesprochen. So eine Immobilie, das ist ja wahrscheinlich die größte finanzielle Entscheidung deines Lebens. Ich denke mir dann immer so, ja, was ist denn, wenn man nochmal eine zweite Immobilie kauft? Naja, im Verhältnis ist die halt die kleinere Entscheidung, weil du hast ja schon die erste Immobilie. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, prozentual von dir und deinem Vermögen und dem Kauf ausgehen, ist das wahrscheinlich der größte Kauf deines Lebens. falls es bei dir super läuft und du dir später noch irgend so eine Riesenjacht oder so kaufst, auf jeden Fall sehr cool. Gönne ich jedem.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber deswegen ganz, ganz wichtig, es ist ein Riesenkauf. Überleg dir gut, was du wirklich willst und brauchst. Also Lage, Größe, Ausstattung. Man sagt ja immer, Lage ist alles. Und vor allem, wenn du da vielleicht bis zum Ende deines Lebens wohnen musst, ist das natürlich eine gut überlegte Entscheidung. Und die nächste Frage ist natürlich auch, man hat am Ende ist sowas ja auch immer ein Kompromiss, wie ich sag mal, ist ja im Endeffekt nur ein Klamotten- oder Autokauf in besonders groß. Also das, was es gibt, kannst du dir vielleicht, das, was genau was du willst, kannst du dir vielleicht nicht leisten oder willst es dir nicht leisten, weil es andere Nachteile hat. Und bei so einem Preis ist halt wirklich die Frage, was man dafür opfern würde, oder Saidi, also ein neues Auto, Urlaub, verzichte ich auf Freizeit, um vielleicht selber Arbeiten zu machen, die ich machen kann? Habe ich Freunde, die ich belasten muss, die mir da vielleicht helfen können? Und auch in so einer Partnerschaft, wer zahlt was? Das ist eine ganz schön verzwickte Entscheidungsfindung eigentlich, oder?
Ja, genau. Also ich will erstmal den Punkt betonen, den du vorhin angesprochen hast, wie viel brauche ich eigentlich? Ne? Weil da kommst du dann ganz schnell auf dieses Thema, ja, ein Zimmer mehr oder weniger, mit wie viel können wir leben? Und das sind schon ganz schwierige Entscheidungen, vor denen ich privat übrigens auch gerade stehe, weil auch immer wieder die Frage ist, wie viel Zimmer brauchen meine Kinder, ja? Oder wann brauchen die eigentlich so jeder eigenes Zimmer und diese ganzen Geschichten? Das ist gar nicht so leicht zu entscheiden, weil was halt schwierig ist, wenn du sagst, na ja, ich komme halt mit zwei Kinderzimmern, sage ich jetzt mal, zurecht und dann werden es halt doch drei Kinder oder es klappt halt nicht, drei Kinder in zwei Kinderzimmer zu stecken, weil die sich halt dann doch auch mit der Zeit unterschiedlich entwickeln. Also da spielen schon viele Unwägbarkeiten eine Rolle, weil wir sagen ja bei Finanzen auch ganz klar, jetzt bei angesichts A gestiegenen Zinsen und eben nicht so stark gesunkene Preise, naja, da muss es ein wenig, muss es halt weniger Haus sein. Naja, aber dieses weniger Haus, das sagt sich halt so leicht. Ja? Und dann ändert sich die Arbeitssituation und im nächsten Job hat man, also möchte man vielleicht auch mehr Homeoffice machen, weil man näher bei den Kindern sein will oder weil es einfach angenehmer ist, aber dann hast du kein wirkliches Homeoffice. Dann sitzt du halt doch wieder in der Küche oder im Schlafzimmer oder wo auch immer. Das muss man halt alles in sowas einberechnen. Und natürlich ist es gut, wenn man mehr Platz hat, um flexibler zu sein, aber der Platz ist halt auch gleich bares Geld, das man sich vielleicht nicht leisten kann. Und gibt auch keinen richtigen Falsch bei dieser Entscheidung, aber das muss man alles wirklich in die Zukunft bedenken. Und einen Punkt will ich da noch mitgeben. Ich glaube, dass bei manchen Leuten schon auch aus den letzten 10 Jahren so die der Gedanke mitschwingt, ja, natürlich soll das für die Dauer sein, aber im schlimmsten Fall, naja, verkaufen wir es halt wieder und holen uns was anderes und so weiter. Ich sag mal so, je mehr Kompromisse, gerade auch beim Thema Lage, man eingeht, wenn man sagt, ja, und wenn das nicht so richtig passt, dann suchen wir halt nochmal was anderes, ja, desto größer ist natürlich das Risiko, wenn man das dann verkaufen will, dass es halt nicht zu dem Preis weggeht, den man sich vorstellt. Also diese Erfahrung, die, glaube ich, jetzt viele Hausverkäufer, und das ist ja heute jetzt nicht für uns hier nicht das Thema, aber die viele Hausverkäufer jetzt eben machen, dass sie eben nicht den Preis kriegen, den sie sich mal vorgestellt haben, das ist schon für viele Leute, glaube ich, was sehr Neues, dass eben, altes bekanntes Lied, Immobilien eben auch im Preis fallen können. Klar, die heutigen Immobilienbesitzer, behaupte ich jetzt einfach mit der ganz großen Masse, haben überhaupt gar kein Problem, weil die haben die letzten 10 Jahre nur steigende Preise kennengelernt. Ne? Und dann hast du irgendwo vor 10 Jahren mal für 300 oder 400.000 was gekauft oder gebaut und jetzt war das mal so grob vor 2 Jahren 700.000 wert und jetzt kriegst du nur noch 600.000 dafür. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja, aber jetzt fließe ich jetzt nicht vor Mitleid, ja. Natürlich ist es irgendwie 100.000 Verluste, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, aber du hast halt dann trotzdem irgendwie 200.000, 300.000 Gewinn damit gemacht, wenn das jetzt dieses Szenario wäre. Aber für jemanden, der jetzt, wie du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt heute über einen Kauf oder Bau nachdenkt, na ja, du kaufst halt knapp unterhalb dieser Spitze und wie es da jetzt weitergeht, das werden wir dir nicht sagen und werden wir dir auch nicht sagen können, weil das ist letztendlich mit dem Markt nicht so leicht zu sagen. Also du gehst halt ein gewisses Risiko an der Stelle ein, gerade wenn du sagst, ja, das ist jetzt halt so der Kauf für die nächsten, naja gut, 5 Jahre wahrscheinlich nicht, aber die nächsten 10 Jahre und dann, wenn die Kinder größer sind oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann schauen wir mal. Ja, aber es ist einfach nicht gesagt, ja, dass du in 10 Jahren einen besseren Preis erzielst oder sagen wir mal vorsichtig, und so musst du ja mindestens mal rechnen, ja, dass du in 10 Jahren auch wirklich einen Inflationsausgleich hinkriegst. Ja, das ist die Rede habe ich von Gerd Kommer, mit dem wir auf YouTube vor allen Dingen ein Interview geführt haben, noch gut im Ohr, ja, dass halt es immer wieder lange Phasen gerade in Deutschland auch gab, wo die Immobilienpreise eben nicht die Inflation übertroffen haben, sondern unterhalb der Inflation lagen, sodass selbst wenn du hinterher, sag jetzt irgendwas, 100.000, Gott, kommt auf die Größe an, irgendwas 50, 100.000 Euro Gewinn beim Wiederverkauf machen würdest, aber das kann halt tatsächlich, gerade nach 10 Jahren oder sowas, weniger als Inflation sein.
Ja, und dann ist unser nächster Punkt, nachdem du jetzt schon die Rendite angesprochen hast, die kommen wir jetzt zur nächsten Sache, die schmerzhaft sein kann. Du wirst dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wohl oder übel mit dem Zinsschmerz abfinden müssen, wenn du das 2024 verwirklichen willst. Was ich damit sagen will, es tut halt weh, wenn du, sage ich mal, von 2019 bis 2021 1% Zinsen mit jetzt 3,5 bis 4,5% Zinsen vergleichst. Das ist zumindest für mich, wie ich mir das vor unserer Aufnahme alles durchgeschaut habe, habe ich mir gedacht, puh, das ist natürlich schon, also schon einfach ein schmerzhafter Moment. Das ist ja ein bisschen, sage ich mal, die umgekehrte Tagesgeldvariante, die du jetzt auch hast, wenn du siehst, irgendwie manche Banken geben nur ganz, ganz niedrige Zinsen, manche Leute kriegen 4%. Das tut natürlich weh. Das Ding ist aber, Saidi, dieser Schmerz ist gekommen, um mittelfristig zu bleiben, oder? An diesem Zinsniveau wird sich ja erstmal nichts ändern.
Also ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass wir in Kürze, also in wenigen Jahren, wieder so günstige Zinsen sehen, wie wir es von, ja, sag ich mal, grob vor Ukraine-Krieg, es ging ja schon etwas vor dem Ukraine-Krieg los, also von vor, sagen wir mal, groben Größenordnung 2 Jahren sehen. Und das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das muss man einfach auch sagen, das war sicherlich auch der Punkt von Emil, sich mit diesem Zinsschmerz anzufreunden bedeutet, einfach auch die Normalität anzukennen. Denn 4% Zinsen, jetzt mal ganz grob gesagt, für so ein Immobiliendarlehen, für so einen Kredit, das ist relativ normal. Das ist historisch überhaupt nichts Besonderes. Also mal so zum Vergleichspunkt, der so rund um die Jahrtausendwende, rund um 2000, da waren es, lag es noch bei 6%. Oder in den frühen 90er Jahren, das ist natürlich dann ein extremer Wert, waren es mal 9% Zinsen. Und auch damals haben übrigens Leute, ja, Häuser gekauft und gebaut. Vielleicht nicht so extrem wie in den letzten 10 Jahren, aber ging schon auch. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das gut ist oder dass das, oh ja, muss man halt damit, man muss es halt sich wirklich leisten können. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber zu sagen, ich warte jetzt deswegen sehr lange, weil ich, obwohl ich eigentlich diesen klaren Immobilienplan im Leben habe, das kann schon eine richtig lange Weile dauern, bis man jetzt wirklich dafür da runterkommt. Das kann natürlich sein, dass aufgrund diverser volkswirtschaftlicher Entwicklungen, sage ich jetzt mal, das Zinsniveau schon wieder runterfällt. Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, sage ich mal, dass wir jetzt, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, dass wir, wenn jetzt auf 3% Zinsen runtergehen, das wäre jetzt nicht verwunderlich, aber ich würde sagen, das ist genauso wahrscheinlich, dass es auf 5%, wie dass es auf 5% hochgeht. Ja, also das sind so normale Schwankungen an dem Markt. Aber dass wir jetzt in Kürze wieder Zinsen ja unterhalb von 1% oder sowas in Richtung sehen, also da muss schon dramatisch was in der Welt passieren, denn so schnell ist das auch damals nicht abgeschmolzen. Ja, und diese schnelle Veränderung, muss man sagen, ist halt auch historisch gewesen. Ne? Es gab noch nie, also nach meiner Kenntnis, noch nie eine Phase, wo in dieser kurzen Zeit die Zinsen von Größenordnung unter 1% auf über 4% gestiegen sind. Das war wirklich historisch, dieser Ausschlag. Und zu erwarten, dass das historisch jetzt auch wieder zusammenfällt, also nach unten geht, sehr unwahrscheinlich. Damit würde ich einfach nicht rechnen. Deswegen muss man damit schon kalkulieren, jetzt abzuwarten. Ja, vielleicht liegt das Zinsniveau in 12 Monaten ein bisschen weiter unten. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich würde einfach nicht damit kalkulieren, sondern ja, auch das ist, also das muss man ja auch bei der, wenn man das dann um die Frage geht, sichere ich mir die Zinsen für 10 oder 15 Jahre. Man kann sich schon auch dagegen absichern, dass die eben noch steigen, dass die sogar auf, ja, oberhalb von 5% raufgehen.
Und beim Warten, was für mich ein ganz klares Gegenargument ist, wir haben ja davor schon über, sag ich mal, Lage, Größe, Ausstattung gesprochen und wie wichtig es ist, da keine Kompromisse einzugehen. Das heißt doch natürlich eigentlich ja auch im Umkehrschluss, würde ich jetzt vielleicht für ein bisschen niedrigere Zinsen warten und dafür das für mich perfekte Objekt sausen lassen, da würde ich doch in dem Fall, wenn ich schon so eine gigantische Anschaffung plane, die mein Leben über die nächsten Jahrzehnte so dominieren wird und die so entscheidend dafür ist, dann nehme ich doch lieber das perfekte Ding, mit dem ich glücklich bin und warte jetzt nicht, ob ich vielleicht 0,25% beim Zins runterkomme, oder?
Absolut, dem würde ich sofort zustimmen. Vor allen Dingen, wenn man halt das perfekte Objekt jetzt zur Verfügung hat. Ja? Weil dann hast du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrscheinlich schon eine Weile gesucht, hast alle möglichen Hebel in Gang gesetzt. Auch das ist ja heutzutage nach wie vor ziemlich schwierig. Und wenn halt sonst die Kalkulation stimmt und du dir die Zinsen leisten kannst, das von eurem Einkommen her passt und ihr vor allen Dingen auch absehbar rechtzeitig fertig werdet, das abzubezahlen bei dem aktuellen Zinsniveau, ja, das muss man ja auch noch sagen, und genügend Eigenkapital vorhanden ist, na dann, dann würde ich eben zuschlagen. Denn jetzt zu warten, dass eben die Zinsen, sagen wir mal, auf 3% runtergehen, großes Wabonkspiel.
Dann sind wir jetzt quasi mit dem Zinsschmerz, haben wir den auch hinter uns gelassen. Und jetzt kommt eigentlich, würde ich mal sagen, mein persönliches Lieblingskapitel, Preise beobachten. Ich liebe ja, Saidi, du weißt, das Preisvergleiche sind für mich eine sensationelle Sache. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, was du einfach wissen musst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Wohnhäuser sind halt immer noch sehr, sehr teuer. Das liegt einerseits in der Natur der Sache. Ne? Das ist ein Wohnhaus, das macht das Ding allein schon teuer. Aber laut Statistischem Bundesamt waren sie halt Mitte 2023 ungefähr 50% teurer als 2015. Erstmal krass, ist ein kurzer Zeitraum und eine heftige Steigerung. Aber wichtiger Punkt, lass dich davon erstmal nicht entmutigen. Mitte 2022, also ein Jahr davor, waren es noch 67% mehr als 2015. Das heißt, die Preiskurve zeigt da nach unten. Die Frage ist halt jetzt, wie geht es in den kommenden Monaten weiter? Das kann ja in beide Richtungen gehen, Saidi. Ich mache jetzt ein gutes Geschäft, wenn ich warte, oder es macht halt doch, sage ich mal, so einen Rebound und ich zahle doch mehr. Was mache ich da? Sollte ich warten? Sollte ich nicht warten? Wahrscheinlich beim perfekten Objekt nicht warten.
Also beim perfekten Objekt sicherlich nicht, weil das perfekte Objekt hoffentlich auch einschließt, dass da der Preis, sagen wir, schon signifikant gesunken ist. Ne? Also jetzt so ein Preisnachlass 10, 15, vielleicht sogar 20%, wenn man das wirklich schon länger beobachtet, das ist ja schon ganz gut. Aber man muss sich halt vor allen Dingen an dem Standort, wo ich was kaufen oder auch bauen will, gut auskennen, damit man überhaupt diesen Vergleich hat, denn viele Objekte sind ja nicht lange auf dem Markt, auch heute nicht. Und dann sozusagen so eine Preiskurve quasi, als ob ich jetzt bei Idealo reingehen würde und mir die Preiskurve für irgendeine Konsole oder für irgendwelche Schuhe anschauen würde, die wirst du nicht haben, sondern du hast nur so ein Gefühl, wie das halt an dem jeweiligen Standort haben. Aber dieses Standortgefühl sollte halt auch gut sein. Mit anderen Worten, sich verschiedene Angebote in der jeweiligen Stadt, auch in dem jeweiligen Stadtteil gegebenenfalls anzuschauen, um einfach einen guten Vergleich zu haben. Mit steigenden Preisen würde ich jetzt zumindest auf die kürzere Sicht, und wir reden jetzt ja vielleicht so auf Sicht von 12 Monaten und so weiter, eher nicht rechnen. Also das ist schon relativ, relativ unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich sein, dass es nicht weiter runtergeht. Dass es einfach so eine Art von Stagnation geht. Und vor allen Dingen hängt es halt total mal wieder von dem konkreten Objekt ab. Und das heißt natürlich auch von dem Verkäufer. Ob der bereit ist, da von seinem Preis noch runterzugehen, wie dringend er auf den Verkauf angewiesen ist. Manche sind ja relativ dringend angewiesen, aber dann hat man halt in dem Sinne auch für das Einzelobjekt dann doch wieder den gegenteiligen Effekt, nämlich wenn der dann auf einmal das jetzt, sage ich mal, für 10 oder 20.000 Euro günstiger bei Moskau oder Ähnlichem einstellt, dann stehen halt auf einmal doch wieder 5 Leute Schlange, die es vorher nicht gab. Also solche Effekte gibt es schon und das beruht dann sozusagen so ein bisschen auch auf einer Psychologie, da hast du nämlich mehrere Beobachter quasi auf dem Objekt und die denken dann so, oh, jetzt 10.000 günstiger, ja, da muss ich jetzt unbedingt schnell zuschlagen. Bei einem Kaufpreis von, ich weiß es nicht, ja, lass es 600.000 oder 700.000 Euro sein, sind natürlich 10.000 Euro einfach mal nichts, muss man deutlich zu sagen. Okay, nichts, 10.000 Euro sind immer was, ja, aber im Vergleich zur Gesamtsumme ist es halt einfach nicht so viel. Also auch da sich nicht treiben lassen. Und das Beste wäre natürlich, immer Alternativen zu haben, zu sagen, ja, wenn es da nichts wird, dann schauen wir da nochmal. Aber mir ist völlig klar, dass auch das nicht so einfach ist. Das Wichtigste ist aber, nicht zu vergessen, dass man sich auch nicht treiben lassen sollte. Mit anderen Worten, es gibt einen Verhandlungsspielraum. Der Preis, der da steht, ist nicht wie im Großwarenhandel oder bei Amazon oder sowas festgesetzt. Es ist immer VB, sage ich. Gerade bei am Ende ist es ein privater Deal. Es ist nicht anders, als ob du, jetzt sage ich mal was Böses, es ist nicht anders, als ob du einen Gebrauchtwagen kaufst. Ja, da würde auch keiner davon ausgehen, dass, wenn der jetzt dafür seine gebrauchte Karre 10.000 Euro aufruft, dass das gesetzt ist. Also ich glaube, das nimmt keiner an bei so einer Geschichte. Bei gebrauchten Autos ist es irgendwie klar, dass da verhandelt werden kann. Wieso in aller Welt sollte das bei Häusern nicht auch der Fall sein? Natürlich kannst du verhandeln. Natürlich kannst du es versuchen. Und wenn ich jetzt dann anrücke und sage, und ich versuche mal einfach 50.000 nach unten raus zu handeln, ja, zwar unabhängig, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, deswegen wird der jetzt nicht gleich, wie soll ich sagen, wird der nicht gleich auflegen oder mich nicht, also ich meine, ich kann mich ja dann auch wieder nach oben bewegen. Also probieren würde ich es auf alle Fälle und da wieder mal die Realität sehen, dass viele Verkäufer sich sag ich mal, über den Markt vielleicht nicht so ganz klar sind. Weil ich habe halt das eigene Haus oder die eine Wohnung, die ich jetzt loswerden will. Ja, ich habe dann schon geschaut, was da so in der, im Umfeld, sage ich mal, möglich ist, damit ich halt auch einen vernünftigen Preis aufstelle. Aber wie so die Bewegung ist, habe ich vielleicht auch nicht so mitbekommen. Und vor allen Dingen hänge ich an dem Objekt halt auch. Und viele Verkäufer sind halt auch nicht unter riesigem Zeitdruck. Mag sein, ja. Also wenn das jetzt eine Erbengemeinschaft ist und das Ding muss geteilt werden zwischen den Geschwistern und so weiter, dann kann da schon auch ganz guter Zeitdruck da sein. Und übrigens sowas zu wissen ist als Käufer sehr wichtig, ja, für die Verhandlungstaktik, ob da jetzt Zeitdruck von der anderen Seite ist oder nicht. Da geht es darum, übrigens auch Netzwerke anzuzapfen. Also das ist immer sehr gut, wenn man in dem Umfeld, sag ich mal, irgendjemand kennt schon jemanden, gut vernetzt ist, weil so läuft das, ja, und so kommen auch viele gute Objekte natürlich über die Netzwerke, wandern über den Tisch und nicht über die großen Portale. So, und wenn ich weiß, dass aber kein Zeitdruck da ist, naja, dann muss man halt auch so ein bisschen auf Zeit spielen und sozusagen versuchen, auf der Gegenseite das Bewusstsein zu schaffen, naja, die 700.000, die ihr euch da vorstellt, die entsprechen einfach nicht mehr der Realität da draußen. Das ist nicht mehr der, das war mal vor 2 Jahren der Fall, aber nee, da kannst du noch lange warten, bis du das kriegst. Das muss man natürlich vernünftiger und freundlicher ausdrücken, als ich das jetzt gerade getan habe. Und da spielen dann so Verhandlungstaktiken eine Rolle, die in Deutschland, glaube ich, nicht besonders ausgeprägt sind. Aber hey, da geht's um richtig, richtig viel Kohle. Und da muss man also letztendlich alle Register ziehen.
Und du hast natürlich auch noch einen weiteren Hebel beim Preis, und zwar mögliche Sanierungskosten. Also im Moment Heizkosten sind ja gerade wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema, ne? Die Heizperiode ist losgegangen, der Winter kündigt sich an und die Energiekosten kannst du halt auch nutzen. Also wie ist der energetische Zustand dieser Immobilie? Wie gut ist das Haus zum Beispiel gedämmt? Was für eine Heizung ist drin? Das wird bei der Bewertung immer, immer wichtiger. Und wenn du nach dem Kauf bestimmte Dinge sanieren musst und vielleicht sogar tatsächlich musst wegen bestimmten Vorschriften, macht das in der Verhandlung klar. Das ist ein ganz klarer Faktor für den Preis. Das war früher halt oft kein Thema. Und das kann man heute halt wirklich nutzen. Und wenn du ein älteres Haus kaufen willst, auch ganz klar, such dir jemanden, eine Expertin, einen Experten, der dir da hilft, also Energieberatung oder Sachverständige. So ein bisschen der Effekt mit kaufe ich ein Auto mit gültigem TÜV oder ohne gültigen TÜV, Saidi, oder? Also wenn ich jetzt, wenn es energetisch nicht im besten Zustand ist, auf keinen Fall diese Chance zu handeln verstreichen lassen.
Ja, absolut, weil in vielen Fällen wird es ja so sein, dass du, gerade wenn du was Neues einziehst, dann auch da das auf Stand bringen wirst und dann hast du Kosten und die müsst du natürlich in den Kaufpreis wieder einbeziehen. Und das ist auch, glaube ich, ein völlig sachliches und okayes Argument in so einer Verhandlung zu sagen, hey, da muss aber neue Fenster rein oder da muss eine Außendämmung gemacht werden oder was auch immer, bis hin zur Heizung. Und da würde auch niemand sagen, ja, das hat jetzt einen Aufwand von, ich weiß nicht, 40.000 Euro. Und natürlich muss das im Kaufpreis sich irgendwie einen Niederschlag finden, wenn da noch nichts gemacht worden ist. Und das ist, glaube ich, also sagen wir so, es wird gerade bei älteren Verkäufern und Verkäuferinnen vielleicht nicht so unbedingt gesehen, aber andererseits, wenn man mit einer vernünftigen und sachlichen Argumentation, da kann man natürlich dann auch eben, da spielt dann das Thema Gutachten für die Immobilie natürlich eine große Rolle, energetischer Zustand, wenn man damit ankommt, da wird, glaube ich, kaum jemand sagen, das ist doch total egal, wenn da noch ein Ölkessel drin ist. Ja, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Also, das braucht man sich nicht wundern. Also das ist genau, wie du sagst, eines der großen Verhandlungsfunde, die man einsetzen kann, ja, dass man sagt, das ist doch was, wo ich den Kaufpreis nochmal drücken kann.
Und jetzt nehmen wir mal an, alles klappt und du schaffst es 2024, dass du dir deine eigene Immobilie kaufst, egal ob Wohnung oder Haus, ganz, ganz wichtig. Wenn du das Ding gekauft hast, denk auch an künftige Sanierungsfälle, die vielleicht kommen oder auch mögliche Reparaturen. Saidi hat es vorhin schon angesprochen. Ganz wichtig, dafür Geld zurücklegen. Und wir haben dafür auch eine Faustregel. Es sind, soweit ich weiß, Saidi, 2% des Gebäudewertes, also wichtig, ohne das Grundstück. Die kannst du im Jahr steuerlich geltend machen, falls du es vermieten würdest. Und die sind aber andersrum eine gute Faustregel, für das Geld, das du für so Dinge zurücklegst. Also sagen wir, dein Gebäude ist 300.000 Euro wert, ohne das Grundstück. Nur die Hütte, die draufsteht. Davon 2%, das sind 6.000 Euro im Jahr, die du zurücklegst, macht 500 Euro im Monat. Und die kommen dann monatlich auf die Seite, damit ich gerüstet bin, falls was ist, weil es wird was sein, oder Saidi?
Ja, also finde ich eine ganz gute Faustregel, die, glaube ich, relativ großzügig angesetzt ist, aber durchaus nicht aus der Welt ist. Ne? Das ist letztendlich das Thema auch Instandhaltung, weil unter Instandhaltung würde man ja auch immer sagen, das ist nicht nur jetzt einfach, wenn irgendwas wirklich kaputt geht, sondern unter Instandhaltung fällt halt auch, dass ich zumindest einigermaßen schauen kann, dass mein Gebäude, Haus, wie auch immer, naja, so einem gewissen Mindeststandard entspricht, der mit der Zeit geht. Weil nur wenn das gegeben ist, dann wird sich auch ein Werterhalt real nach Inflation mit der Zeit gegeben sein. Weil ansonsten, wenn ich halt da nichts mache, auch vielleicht ist ja funktioniert soweit alles, aber es ist halt einfach nicht mehr der Standard, dann wird so eine Immobilie natürlich immer an Wert verlieren. Weil das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und das sieht man ja auch an entsprechenden Altbeständen, dass die halt gewissen Standards, die man heute an moderne Gebäude ansetzt, natürlich nicht mehr genügen. Das ist auch klar, dass ich jetzt aus einem Haus, Baujahr 1970, mit entsprechenden Sanierungsmaßnahmen jetzt keinen in dem Sinne Neubau machen werde, aber ich kann halt schauen, dass ich es einigermaßen auf Stand halte, um dann das auch, ja, ich glaube nicht nur für mich, nicht nur für den Wiederverkauf attraktiv zu machen, sondern ich glaube, dass auch viele Leute halt auch einen entsprechenden Anspruch haben. Niemand will doch ernsthaft nochmal ziehen, dass es durch die Fenster zieht und so weiter, was man irgendwie so gefühlt vor, ich weiß nicht, ja, 40 Jahren oder sowas noch irgendwie akzeptiert hätte. Also mir ist es klar, dass es bei verschiedenen Altbauten gerade in Großstädten und so weiter auch schlichtweg nicht möglich ist, ausschließlich. Aber ich glaube, dass es in vielen Fällen mehr möglich ist, als man sich gerne so ausmalt.
Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende. Es kommen noch unsere Fragen und wir haben diesmal, ich bin schon sehr gespannt, eine relativ lange und detaillierte Frage an Saidi. Und zwar möchte René Wiegand wissen, er würde zwei Punkte aus der Folge 161, da haben wir über Schulden geredet, würde er anders bewerten. Einmal 0% Finanzierung kann bei Konsum sinnvoll sein, wenn man das Geld parallel anlegt. Und er hat eine Frage zum Studienkredit. So ein abgeschlossenes Studium führt ja zu einem höheren Lohn. Und da könnte ein Kredit von vielleicht sogar 9% Zinsen, wie beim KfW-Studienkredit, kein Kriterium gegen so ein Studium sein, weil sich das ja dann hinterher lohnt. Egal, ob am Anfang oder mittendrin im Studium. Wie siehst du das, Saidi?
Ja, also die Frage von René ist natürlich so eine Art von Investitionsentscheidung und grundsätzlich kann man das schon so, also danke für die, René, für die Frage oder für die Kritik letztendlich kann man das schon so sehen. Es beruht nur auf zwei Voraussetzungen. Bleiben wir mal kurz bei der 0% Finanzierung. Wenn ich das unter Kontrolle habe, ne, also wenn ich sag, hey, ja, ich hole mir jetzt da die Konsole oder irgendwas anderes teures, auch ein teures Möbelstück für eine 0% Finanzierung, weil ich das Geld sowieso auf der Seite habe und jetzt mache ich die 0% Finanzierung und lege das Geld, ich sag jetzt mal, aufs Tagesgeld oder ähnliches und zahle halt die Raten ab, dann spricht da auch nichts dagegen. Emil und ich wollten, glaube ich, vor allen Dingen darauf hinweisen, dass einem solche so Finanzierungen schnell mal über den Kopf wachsen können. Wenn man da eine kühle und nüchterne Rechnung betrifft, und das, nach meiner Erfahrung, machen nicht so super viele Leute. Ne? Und das wissen wir auch ganz genau aus diversen ja, Schuldenstudien sozusagen, dass sich das halt dann gerne schnell anhäuft. Und das ist eigentlich mal unsere Warnung, dass sozusagen, dass man auch, obwohl es erstmal toll klingt, 0% Finanzierung, naja, die Raten musst du trotzdem bis zurückbezahlen. Und wenn man das halt aus der Kontrolle darüber verliert, dann kann es vielleicht ganz schnell böse werden. Aber ansonsten ist es richtig, kann man damit einen kleinen Gewinn einfahren, wobei ich jetzt behaupte, der ist auch nicht so groß, weil natürlich sollte man das Geld nicht jetzt, wie soll ich sagen, auch in dem Sinne auf einen ETF legen. Gut, kann man gedanklich auf einen ETF legen, aber eigentlich musst du natürlich einen risikolosen Zins, der jetzt auf dem Tagesgeld irgendwie 4% beträgt, eigentlich dagegen rechnen. Und eine größere Geschichte, und da geht es jetzt wirklich um Investitionsentscheidungen in dem Sinne, ist tatsächlich dieser Studienkredit. Und unsere Warnung auch da wieder von Emil und mir war, dass es ja darum geht, dass ich mir absolut sicher sein muss, dass ich diese Raten für den Kredit zurückzahlen kann, auch wenn die Zinsen steigen. Denn was René hier sagt, ist ja ein Kredit von eventuell 9% Zinsen. Ja, aber das weiß ich nicht. Das ist genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, wie hoch die Zinsen heute sind, sondern wie hoch die Zinsen in 3 bis 5 Jahren sind, wenn ich das Studium dann abgeschlossen habe. Das können die nochmal höher liegen als heute? Jo, können sie. Ja, haben wir gerade schon bei den Baufinanzierungen, bei den Immobilienkrediten gesagt. Ja, natürlich kann das Zinsniveau auch doch mal deutlich höher sein. Jetzt ist es richtig. Wenn ich dann gutes Studium mache und dann hinterher einen guten Job habe, dann ist es wahrscheinlich auch relativ wahrscheinlich, dass ich entsprechend die Raten zurückzahlen werde. Da muss ich mir aber schon ein bisschen sicher sein. Und das hängt natürlich davon ab, wie die Jobaussichten letztlich sind. Ja, wenn ich jetzt ich sage jetzt einfach mal was mit einer relativ guten Aussicht nur ist, wenn ich da jetzt ein IT-Studium in irgendeiner Form durchziehe mit dem entsprechenden Arbeitsmarkt dahinter, dann kann man sich das schon leisten, vor allem wenn der Studienkredit halt nicht so hoch ist. Ja, das spielt ja auch noch mal eine ganz große Rolle, wie hoch ich den jeweils aufnehme. Das ist eigentlich der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn das aber so in Frage steht und wenn vor allem die Jobaussichten nicht so gut sind und wenn ich halt insgesamt auch nicht ein Supportsystem, also schlichtweg nicht im schlimmsten Fall auf meine Eltern zurückgreifen kann und solche Sachen, dann sollte man halt sehr vorsichtig sein. Aber grundsätzlich zu sagen, hey, ein Studium ist Investition in mein eigenes Humankapital, das sich später auch in der entsprechenden Rendite, nämlich Einkommen, auswirken kann und dafür dann auch einen Kredit aufzunehmen, das kann eine Situation sein, aber ich muss halt dieses Risiko auch bewusst eingehen und ich sage mal so, von der ganzen Kalkulation her und vor allem, wie gesagt, von der Höhe, wie viel ich halt da als Studienkredit aufnehme, mir schon einfach sicher sein, hey, selbst wenn ich jetzt dann nur nicht einen ganz so tollen Job kriege, sondern eher nur vielleicht sogar ein unterdurchschnittliches Gehalt, dann kann ich diese Raten trotzdem zurückzahlen, dann ist das Ganze kein Problem.
Und wir hatten noch eine zweite Frage und zwar will Thomas wissen, hey Saidi, würdest du eine BU und eine Rürup-Rente verbinden, um die BU steuerlich abzusetzen? Was passiert in der Rente und hast du Beispiele, an denen man sich orientieren kann?
Ja, da reden wir über so ein beliebtes Kombiprodukt, also eine Rürup-Rente mit einer BU kombiniert. Und das ist, behaupte ich mal, so ein Lieblingsprodukt von vielen Versicherungsvermittlern. Aus einem ganz simplen Grund, weil die nämlich daran ziemlich viel Provisionen verdienen. Ne? Das ist auch klar, weil so eine Rürup-Rente ist meistens nicht ganz so niedrig und ein BU-Beitrag ist auch ganz schön ordentlich. Das heißt, da hast du locker mal so einen Monatsbeitrag von 200 Euro, sage ich mal pauschal. Und das gibt natürlich dann auch schon eine ordentliche Provision, weil die Verträge natürlich dann locker mal 30, 35 Jahre oder sowas in der Richtung laufen. Und dazu kommt noch, das ist, also ich versuche mir immer da bemüht sozusagen, dass wenn du, liebe Hörer, auch mal die andere Seite siehst, ist es, man sagt dann in Vermittlerkreisen, Stornoschutz. Ja, warum? Weil du nämlich dann die BU würdest du wahrscheinlich immer weiterführen, weil dir auch bewusst ist, dass das eine essentielle Versicherung ist. Aber wenn die mit der Rürup-Rente in einem Vertrag ist, dann ist halt auch die Rürup gegen so einen Storno, also sprich dagegen, dass es beitragsfrei gestellt wird, geschützt und der Vermittler kann sich seiner Provision ziemlich sicher sein. Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum diese Verträge immer so gerne angepriesen werden. Jetzt ist es richtig, wenn das in so einer Kombination, übrigens 51,49 muss es sein, also der Beitrag zur Rürup-Rente muss etwas höher sein als der zur Berufsunfähigkeitsversicherung, dann ist es tatsächlich steuerlich absetzbar. Aber Achtung, im Gegenzug müssen die Renten, also sowohl die Altersrente, als auch wenn du dann berufsunfähig wirst, musst du diese Rente wiederum versteuern. Also das spielt, wird auch gerne mal schnell unterschlagen. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber das Wichtigste ist vor allen Dingen, du raubst dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit so einem Vertrag ziemliche Flexibilität, weil du nämlich deine BU an so einen großen Altersvorsorgevertrag koppelst und bist damit letztendlich, also sagen wir mal, ja, typischerweise vielleicht eine Frau, die dann irgendwie in Elternzeit gehen will und sagt, ich muss jetzt für den Zeitpunkt, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte, aber muss ich meine Altersvorsorge mal runterfahren, ja, aber will meine BU nicht verlieren. Ja, das ist halt mit so einem Vertrag dann schon ziemlich schwierig. Also ich bin immer ein großer Freund davon, die Flexibilität da vorrangig zu haben und letztendlich ist doch die Idee dabei zu sagen, ich mache meine BU so hoch, dass ich auch meine Altersvorsorge im Berufsunfähigkeitsfall weiterzahlen kann. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und gerade für junge Menschen, die ja so einen Vertrag oftmals angeboten kriegen, weil sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen, und das ist ja auch gar keine Frage, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung in aller Regel machen sollte, da ist das Leben noch nicht so absehbar, dass man so einen unflexiblen Vertrag wie eine Rürup-Rente überhaupt machen sollte. Da sind nämlich so viele Voraussetzungen dran, dass so ein unflexibles Ding wie eine Rürup-Rente wirklich Sinn macht, nämlich insbesondere, dass ich einen hohen Steuersatz über mein ganzes Leben habe und dann einen niedrigeren Steuersatz in der Rente, das ist, glaube ich, mit 25 oder 30, wenn mir so ein Vertrag angeboten wird, in vielen Fällen nicht absehbar. Also eine Rürup-Rente ist wirklich ein seltenes Produkt, das tatsächlich Sinn macht, das oftmals auch mit hohen Kosten verbunden ist und deswegen in den meisten Fällen macht so eine Kombination keinen Sinn.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und falls es eine Frage gibt, meldet euch gerne bei euch und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast, egal wo ihr ihn hört, mit einer guten Bewertung versieht. Da freuen wir uns immer sehr drüber und es hilft uns natürlich auch. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.